Schönen guten Morgen. Schön bei euch zu sein, wie immer. Ja, du hast da was angesprochen. Ich habe zu meinem 60. Geburtstag eine Geburtstagskarte gekriegt. Da heißt es, Männer mit 60 sind am knackigsten. Mal knackt's hier, mal knackt's da, mal knackt's dort. Das ist jetzt auch schon wieder 11 Jahre her. Also, mal gespannt, wenn ich 75 bin, was da für eine Karte kommt. Aber wir werden ja nicht älter, wir sind nur länger jung geblieben. Ne? Kennt ihr diese Sprüche, man kann sie doch gar nicht mehr hören. Sag mal zu deinem Nächsten oder zu deinem Nebenmann, zu deiner Nachbarin, gut, dass du da bist. Weil das unterscheidet Gemeinde, ne? Woanders der schon wieder. Die schon wieder. Gut, dass du da bist. Liebe Geschwister, ich habe euch zwei Bibelstellen mitgebracht, die kennt ihr bestimmt alle. Ich glaube, dass der Heilige Geist was damit bewirkt, weil sonst würde ich mich gar nicht mehr trauen zu predigen, wenn ich nicht der Meinung wäre, dass Gott mir für euch was aufs Herz gelegt hat. Erste Stelle, Jesaja 43, Vers 19. Gott spricht, siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Und die zweite Bibelstelle, Offenbarung 21, Vers 5. Der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu. Und mich forderte er auf, schreib auf, was ich dir sage. Alles ist zuverlässig und wahr. Das waren zwei Jahreslosungen oder ist zwei Jahreslosungen. Die erste schon 2007, ich war also richtig überrascht. Die zweite Bibelstelle ist die Jahreslosung heuer. Habt ihr übrigens gewusst, dass die Jahreslosungen fürs nächste und übernächste Jahr schon bekannt sind? Muss nur googeln. Also 2027, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Ich hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Und dann noch ein Jahr später. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Sind wir bei Regina. Also interessant, das wird scheinbar Jahre vorher, ich weiß nicht, wie das zustande kommt, aber ich glaube, dass der Heilige Geist dabei ist, hat uns was zu sagen. So Leute, es geht also um das Neue im Leben. Mal eine Frage an euch, wer zählt sich zu den Personen, die sehr gern was Neues haben? Also es ist nicht bloß ein neues Auto, sondern auch Veränderungen oder mal Hände hoch. Okay. Ja, überschaubar. Und wer gehört zu den Personen, die also sagen, nee, also Neues und Veränderungen dadurch mir unheimlich schwer. Okay. Sehr gut, danke. Ich erinnere mich immer wieder an den, ihr kennt den Nicky Gamble? Alpha-Kurs? War jetzt interessant, Silvia und ich waren ja mit unserem kleinen Großen jetzt in Mosbach und da haben wir am Sonntag den ICF-Gottesdienst besucht in Heilbronn und dann haben die erzählt, sie hatten einen Jahresempfang und bei diesem Jahresempfang in der Gumbelhalle hat der Nicky Gamble als Hauptredner gesprochen. Warum? Weil er ist der Enkel oder Urenkel von diesem Gumbel, das muss ein ganz großer Fabrikant sein und hat da Evangelium pur gesprochen. Klasse. Der Nicky Gamble, der hat mal erzählt, sie hatten ein Klavier in der Gemeinde und es stand für ihn an der falschen Stelle. Es stand da und er wollte es da drüben haben. Jetzt hat er sich gedacht, wenn ich das Klavier am Sonntag von hier nach hier stelle, dann habe ich ja Gemeindespaltung. Was hat er gemacht? Jeden Sonntag hat er das Klavier um 2 Zentimeter weitergebracht. 2 Zentimeter, 2 Zentimeter, 2 Zentimeter. Und nach einem Jahr war das Klavier da drüben. Und keiner hat es gemerkt. Also nur für euch, die flexibel wie ein Amboss sind in ihrem Denken. Es gibt Möglichkeiten. Okay. Das ist schon mal das Erste, was ganz, ganz wichtig ist. Wir sind als Menschen völlig unterschiedlich drauf. Also du kannst nicht erwarten, dass jemand genauso denkt wie du. Meine Mutter, die, Die hat jede Woche irgendwo das Wohnzimmer umgestellt oder da gab es eine neue Tapete und so, das habe ich irgendwie von ihr geerbt. Und dann kamen wir in die Gemeinde, da gibt es eine Glaubensschwester, die sagt, ihr Mann, der hat einen Sessel, ein Sofa im Wohnzimmer und wenn sie das nur 2 Zentimeter verrutscht, ist schon Feuer auf dem Dach. Und das steht schon seit 20 Jahren an dem Platz. Also ihr seht, wir sind völlig unterschiedlich. Und deswegen können wir auch nicht sagen, du hast recht oder du hast nicht recht. Das macht halt auch uns Menschen aus und auch als Gemeinde. Okay. Ich habe die Predigt genannt, alles neu. Diese zwei Bibelstellen, die erscheinen im ersten Moment eigentlich irgendwie gleich. Wenn du genau hinhörst, könntest du sagen, naja, beim ersten Mal hat es wohl nicht so geklappt mit dem Neu, deswegen gibt es die zweite Stelle. Nein, nein. Die beiden Bibelstellen sind an sich völlig unterschiedlich. Da komme ich nachher noch dazu. Wenn wir über das Neue sprechen, Geschwister, dann müssen wir uns auch erst mal Gedanken machen, was stelle ich mir denn unter was Neues vor? Wie stelle ich mir denn die Zukunft vielleicht vor? Meine Zukunft oder die Zukunft der Gemeinde? Oder wie denke ich denn das? Also kriegst du mal als Hausaufgabe mit. Hast du dir schon mal darüber Gedanken gemacht? Wie könnte das aussehen? Und als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich eine kleine Studie oder Umfrage gefunden. Da hat man in den 90er Jahren Leute befragt, was denkst du, wird 2025 sein? Finde ich total interessant. Ja, 2025, also ist ja mitten jetzt in unserer Zeit. Was denkst du, dass es da gibt? Und die Studie hat ja leider wie immer in den USA stattgefunden. Und da hatten die meisten Amerikaner, die hatten also gesagt, es wird einen schwarzen Präsidenten bis dorthin geben. Das stimmt. Obama. Die meisten haben gesagt, es wird eine Präsidentin geben. Knapp daneben. Die Clinton wäre es vielleicht fast geworden. Sie haben auch gesagt, dass bis 2025 gleichgeschlechtliche Ehen in den USA legal und alltäglich sein würden. Sie haben gesagt, bis 2025 wird es eine neue, tödliche Krankheit geben. Mit Corona. Passiert. Es wird eine rasante Verbreitung des Internets geben. Im Jahr 2025 werde Kommunikation jederzeit und überall verfügbar sein. Es wird unzählige virtuelle Gemeinschaften geben und es wird einen Aufstieg der künstlichen Intelligenz geben. Interessant, oder? Also ich finde es total interessant, dass Leute sich vor 25, 30 Jahren da schon solche Gedanken gemacht haben. Die Menschen in den Industrienationen, halte ich fest, hat man vor 35 Jahren vorhergesagt, werden nicht nur Computer erfahren, sondern auch computerabhängig sein. Bis 2025 wird allerdings die Raumfahrt für normale US-Bürger nicht alltäglich sein. Es wird bis 2025 auch keinen Kontakt außerirdischer Wesen geben. Und auch das Klonen von Menschen wird es bis dahin nicht geben. Also da hatten sie ja wohl recht. Manche waren sehr euphorisch, die dachten, dass bis 2025 die Menschen regelmäßig 100 Jahre alt werden und Krankheiten wie Krebs heilbar seien. Sie haben auch gedacht, dass die meisten Geschäfte durch den Internethandel verschwinden. Sie haben gedacht, dass die Genforschung die Rätsel des menschlichen Körpers vollständig entschlüsseln kann und dass die Ernährung von der Gentechnik umfassend revolutioniert sein wird. Das ist also nicht eingetreten. Und dann eine Geschichte, und die, glaube ich, die ist für uns heute fast frappierend. Es wird eine positive politische Entwicklung der Welt geben. Mit der Entstehung einer weltweiten Mittelschicht, die eine starke Kraft für politische und wirtschaftliche Stabilität und bestimmte Formen der Demokratie sein wird. Es wird eine globale Währung sowie mächtige internationale Regierungsorgane geben. Sehr euphorisch. Und daran sehe ich, das ist eigentlich komplett daneben gegangen. Wenn du das siehst, was heute für Strömungen auf dieser Welt sind, die Demokratie ist so unter Druck. Wer weiß, wie sich das alles entwickeln wird. Also, um es zusammenzufassen, Wir haben Vorstellungen von dem, was passieren wird, von unserer Zukunft, von dem Neuen. Manchmal treten sie ein, manchmal treten sie nicht ein. Aber es ist wichtig, dass wir überhaupt uns erstmal Gedanken machen, was wäre denn gut? Wo möchte ich denn hin? Auch ihr als Gemeinde. Wo wollt ihr in 5 Jahren stehen? Oder in 10 Jahren stehen? Das Rathaus eingenommen. Ja? Wäre zum Beispiel was. Okay. Die erste Bibelstelle: Gott spricht, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Und das tut ein bisschen so unsere Problematik eigentlich charakterisieren. Da hat Gott wohl etwas in der Pipeline, aber wir sehen es nicht. Wir sind so irgendwie so ein wenig stur vielleicht, so unflexibel. Gott kündigt an, dass es was Neues geben wird. Auf Deutsch gesagt, für dich ist es dran, dass du mal deine Vergangenheit hinter dich lässt und dich ausstreckst, die neue Zukunft zu gestalten. Ja, früher war es doch alles so gut, ne? Die gute alte Zeit. Welcher Schriftsteller hat mal gesagt, interessant ist, dass man in 20 Jahren das, was heute ist, als die gute alte Zeit bezeichnet wird. Wir sind komisch. Diese Bibelstelle richtet sich an das Volk Israel, das scheinbar, obwohl die Anzeichen des Wandels sichtbar waren, sich nicht darauf einlassen will, die Zukunft zu gestalten. Weil du sagst wahrscheinlich, naja, neu heißt ja nicht immer gut. Richtig. Aber neu ist neu. Und neu kann für uns vielleicht auch ganz neue Herausforderungen bringen. Ja? Wenn ich jetzt bloß bei mir betrachte, du, was sich bei mir jetzt so alles ändern wird. Also in dem Jahr will ich jetzt mal aus der Firma größtenteils raus, meinen Partner, die wollen das weiterführen. Spannend. Einer eurer Ältesten, ich will jetzt also keinen Namen nennen, hat vorhin sehr feinfühlig zu mir gesagt, ne, ja, wenn du dann nach Kronacheu zurückkommst, wird deine Gemeinde eine neue Rechtsform und einen neuen Namen haben. Ja, stimmt. Spannend. Es gibt nichts, worüber wir mehr diskutieren, meine Frau und ich, als über das. Wir waren aber bei der Namensgebung jetzt also auch nicht beteiligt. Also ihr seht, das Neue ist ganz schön herausfordernd. Und nicht immer vielleicht auch das, was wir uns so vorstellen. Ne? Also mit dem Altwerden, ja, Altwerden ist nichts für Feiglinge, hat mal jemand gesagt. Auch spannend. Aber ich will, so wie dies in dieser Bibelstelle drin steht, offen sein für das, was Gott tut. Und ich glaube, das stimmt mit mir überein. Man sieht es nicht immer gleich. Wir sind in einer Entwicklung drin und da stellt sich vielleicht erst im Nachhinein aus, dass das von Gott gewesen ist. Und wenn ihr diese Welt mal betrachtet, Geschwister, was da abgeht, hauptsächlich über den großen Deich, das sind Dinge, die verwirren uns total. Aber ich möchte euch auch einen Aspekt sagen. Denkt mal an die Endzeit. Die Bibel sagt uns, dass in der letzten Zeit das Volk Israel gesammelt wird, dass Juden aus allen Ecken und Enden der Erde nach Israel zurückkommen. In New York leben 1 Million Juden, allein in New York. In Kanada leben 3 Millionen Juden. Überall auf der Welt sind Juden verteilt. Aus unserer Sicht, was sollte die Leute dazu bewegen, nach Israel auszureisen? Versteht ihr das? Ich versuche es immer, solche Dinge auch unter diesem Aspekt zu sehen. Was hat es endzeitgeschichtlich an Bedeutung? Es muss also doch in diesen Ländern, ob das USA ist oder Kanada oder wie sie alle heißen, etwas passieren, was die Leute dazu veranlasst, das Land zu verlassen und nach Israel zu gehen. Wenn wir vielleicht sehen, was in Deutschland passiert, egal wie, versuche es immer irgendwie in diesem endzeitlichen Kontext zu sehen. Und eine Geschichte ist auch klar, Geschwister. Wiederkunftserwartung Christi die ist im Promillebereich. Selbst unter uns, selbst unter den Christen. Wo hörst du das heute noch? Selten wird drüber gepredigt, selten wird drüber gesprochen. Das gab man in den 80er, 90er Jahren, das war also in allem Munde, wenn Christus kommt, wenn er heute kommt, wenn er morgen kommt. Aber die Wiederkunftserwartung Jesu Christi ist zurzeit fast auf dem Nullpunkt. Und deswegen müssen Dinge geschehen, damit sich sowas ändert. Aber wir müssen es erkennen. Und das ist unser Problem. Wir müssen es erkennen. Und ich möchte euch mit der Predigt heute ein bisschen helfen, ein paar, wie soll ich sagen, Impulse geben, wie wir sowas vielleicht leichter einstufen können, vielleicht leichter erkennen können. Weil das Neue, beziehungsweise die Erkenntnis für uns, für das Neue, kommt nicht automatisch. Mein erster Punkt ist, ich wünsche uns für mich und für uns alle einen neuen Realismus. Wir leben, Geschwister, in einer gefallenen Welt. Und wir leben in einer gefallenen Menschheit. Wo wir wohnen, ob das Kulmbach, Kronach oder egal wie, der größte Teil der Menschen wird verloren gehen. So wie es heute ausschaut. Vor 2 Wochen hat sich einer meiner Volksschulkollegen das Leben genommen. Ich bin total geschockt, jetzt noch. Der war immer einer, also so Sonnenscheinkind. Der Papa hat einen Haufen Geld vererbt, also der hatte wirklich keine Sorgen. So, jetzt haben wir mitgekriegt, er hat wohl wegen Schwierigkeiten mit der Lunge gehabt, mit dem Atmen. Hätte ich jetzt gesagt, es gibt Landstriche auf dieser Welt, Portugal oder sonst wo, da kannst du hingehen, da ist es viel, viel besser. Was hat er gemacht? Er hatte eine Waffe, die ist in den Keller und hat sich erschossen. Schrecklich, oder? Schrecklich. Einfach nur schrecklich. Ich wünsche uns einen Realismus, dass wir merken, wo wir leben, Geschwister. Wir sind oft so auf Wolke 7, gerade wir Deutschen, wir haben ja eine Vorstellung, was alles die Welt machen müsste. Die vorherige Regierung, mit was für einem fast missionarischen Eifer, die ihr Gedankengut in die ganze Welt reingebracht hat. Dann hören wir davon, irgendwo in Asien, stell dir vor, da gehen Leute mit ihrem Hund ins Restaurant. Ja, das sagst du, gibt's bei uns auch. Ja, aber sie gehen ohne den Hund wieder raus, weil der Hund dort gekocht wird. Ich will das doch nicht beurteilen, Geschwister, geht mich doch gar nichts an. Das ist halt, die haben dort eine andere Kultur. Lass mir es doch erst mal stehen. Darüber muss ich mir noch keine Gedanken machen. Wir haben solche Vorstellungen und Erwartungen oft als Christen. Na, wie beim Fußball, da wenn es 2-3 Mal nicht läuft, da gibt es gleich einen neuen Trainer. Guck dir mal die Statistiken an, wie oft der neue Trainer wirklich Veränderungen geschaffen hat. Da ist jetzt der Gallagher da bei Man United, das ist eine ganz große Ausnahme. Der hat jetzt 4 Mal hintereinander gewonnen, wird schon gleich hingestellt. Nein, ist es nicht. Ist es nicht. Man kann nicht einfach, wenn man Dinge so absägt, denken wir, das ist alles anders. Wir müssen uns als Christen mal drüber klar werden. Du bist komisch. Weißt du das? Du bist ganz komisch. Und ich bin auch komisch. Ich bin halt anders komisch. Ja? Was haben wir für eine Erwartung voneinander? Guck dir mal die Männer und Frauen Gottes in der Bibel an. Abraham wird von Gott berufen. So. Dann wird es irgendwo spannend, er gibt seine Frau als seine Schwester aus. Ach, so ein Vogel. Ach, sowas. Der Isaak, sein Sohn, macht's genauso. Und jetzt kommt der härteste, Jakob. Betrüger, heißt Betrüger. Stell dir vor, zu dir kommt einer ins Büro. Wie heißen sie? Betrüger. Fersenhalter, Betrüger. Und das ist der Stammvater der 12 Stämme Israels. Ja, stell dir das vor. War ein, also wirklich ein Schuft auf Deutsch gesagt. Ich habe es mal nachgerechnet, also ich hoffe, dass meine Rechnung passt. Er war ungefähr 77 Jahre alt, als das passiert ist, dass er außer Haus musste. Ne, weil er halt da mit seiner Mama zusammen diese unglückliche Vereinigung geschaffen hat, um den Vater auszutricksen. Dann ist er ja ausgetrickst worden mit den zwei Frauen und so weiter und so fort. Dann kommt der Josef auf die Welt. Schön links, ne? Hübscher. Kriegt einen gescheiten Anzug, wegen gescheiten Krawatten mit Nei. Dann träumt der Kerl, überleg dich doch mal, der träumt und erzählt es den Brüdern auch noch, die werden alle vor meiner Garbe niederfallen, Sonnenbond praktisch, wenn sie vor mir verneigen. Also, da musst du schon sehr viel Frustrationstoleranz haben, dass du das, oder? Was machen die Jungs? Sie verkaufen ihn. So nach dem Motto, ja, ab mit dir. Und dann stellt sich raus, da komme ich noch einmal ganz kurz dazu, dann stellt sich aber raus, das war von Gott mehr oder weniger so engagiert, weil der musste dann nach Ägypten, um irgendwann sein Volk zu retten. Geschwister, wenn du die Männer Gottes vielleicht so vor 100 Jahren betrachtest, Smith Wigglesworth ist einer meiner großen Vorbilder, was hat der Mann für Heilungsgabe gehabt? Aber die ersten Jahre seines Dienstes konnte er keine Predigt zu Ende führen. Der war dann so verdattert mitten in der Predigt, dass er zu seiner Frau gesagt hat, komm, geh rauf, machst du Gott zu Ende. Willst du so einen Pastor haben wollen? So einen Prediger? Also, hey du, geh mal wieder zurück nach Kronach, wenn du es nicht schaffst, deine Predigt zu Ende zu bringen. Herr Paulus, Christenverfolger, Serienmörder. Boah, und selbst Jesus. Haut er doch den Kaufleuten die Tische um. Das in der jetzigen Situation, wo es den Firmen so schlecht geht, käme Jesus und macht ihnen das Zeug noch kaputt. Naja, stell dir vor, nach einem Gottesdienst, ihr sitzt da und unterhaltet ein wenig. Jetzt kommt Jesus rein. Über was unterhaltet ihr euch denn eigentlich? Wieso unterhaltet ihr euch über Fußball? Ja? Und über die letzten Kosmetikartikel. Geschwister, die Männer und Frauen Gottes hatten Ecken und Kanten. Und dennoch waren sie vor Gott geliebt. Und Jesus ist der Herr. Und die Bibel sagt, dass er keine Sünde getan hat. Was will ich uns damit sagen? Wir sollten da ein bisschen mehr Realitätssinn entwickeln. Nicht gleich alles auf die Goldwaage legen. Nicht gleich, ich gehe da jetzt weg. Lass mal meine Ruhe. Ich lass mich scheiden. Ich hau ab. Warum? Du bist auch nicht besser. Gott hat seinen Sohn wegen dir, weil du komisch bist, entschuldige, wenn ich das sage, aber wegen dir ist Jesus gekommen. Weil er gewusst hat, ohne mich schafft er das nicht. Gott hat seinen Sohn bewusst in eine Welt voller komischer Leute geschickt. Und Gemeindegeschwister, ihr vielleicht in Kulmbach nicht so sehr, aber wir in Kronach, wir sind ganz komische Leute. Ganz komische. Deswegen kommen auch so wenig. Aber die dann kommen, die sind alle erstaunt. Doch nicht so komisch. Versteht ihr, was ich sagen will? Wenn es ums Neue geht, brauchen wir ein bisschen mehr Erweiterung unseres Geistes, unserer Gesinnung. Nicht gleich alles auf die Goldwaage. Und weil das und das und das so und so nicht ist, wie ich mir das vorstelle, gehe ich gleich fort und schrei überall rum. Die Bibel sagt, erneuert euer Denken. Durch die Veränderung eurer Gesinnung. Erneuert euer Denken durch die Veränderung eurer Gesinnung. Und das beste Werkzeug dazu ist die Bibel. Da steht nämlich drin, dass du komisch bist. Also wenn du die richtigen Seiten lesen wirst. Ja? Na klar, es gibt so ein paar Seiten, die sind wunderschön, aber lese mal deine Bibel ganz. Da steht wirklich drin, dass du komisch bist. Und wenn du es nicht glaubst, kommst du zu mir, zeige ich es dir. Ich möchte euch jungen Leuten was sagen. Generation Z, Gen Z heißt es ja. Ne? Seid selbstbewusster. Ich habe eine Studie gelesen, die Generation Z hat eine große Angst, schreibt er. Es nennt sich FOBO. Fear of Better Option. Die Angst, dass es was Besseres gibt. Und das habe ich bei vielen schon kennengelernt. Könnt ihr doch einen besseren Job geben. Könnt ihr doch noch mal was Besseres zum Anziehen geben. Und das setzt, sagt der in der Studie, könnt ihr überlegen, ob das so stimmt bei euch, das setzt die Menschen so unter Druck. Ja, wenn es was Besseres gibt, bin ich vielleicht hier am falschen Platz. Also Angst, Geschwister, ist das Schlimmste, wenn es um was Neues geht. Das sollten wir wirklich lassen. Und vielleicht sollte man mal, da komme ich jetzt gleich zu meinem nächsten Punkt, seine Motivation überdenken. Meine Frau hat diese Tage was richtig Schönes gekriegt. Eine ihrer Schulkameradinnen von früher, die schreibt: Ich bin dankbar für die Hose, die ein bisschen zu eng sitzt, weil das bedeutet, ich habe genug zu essen. Für das Durcheinander nach einer Feier, das ich aufräumen muss, weil das bedeutet, ich war von lieben Menschen umgeben. Für den Rasen, der gemäht, die Fenster, die geputzt werden müssen, weil das bedeutet, ich habe ein Zuhause. Für die laut geäußerten Beschwerden über die Regierung, weil das bedeutet, wir leben in einem freien Land und haben das Recht auf freie Meinungsäußerung. Für die Berglücke ganz hinten in der äußersten Ecke des Parkplatzes, weil das bedeutet, ich kann mir ein Auto leisten. Für die Frau, die in der Gemeinde hinter mir sitzt und falsch singt, weil das bedeutet, dass ich gut hören kann. Für die Wäsche und den Bügelberg, weil das bedeutet, dass ich genug Kleidung habe. Für die Müdigkeit und schmerzende Muskeln am Ende des Tages, weil das bedeutet, ich bin fähig, hart zu arbeiten. Für den Wecker, der morgens klingelt, weil das bedeutet, mir wird ein neuer Tag geschenkt. Die Verfasserin hat meine Frau angefordert: Sende diese Nachricht an 5 wundervolle, kluge Frauen und es passiert wie immer gar nichts. Aber du hast sie zumindest zum Lachen gebracht. Ich finde es klasse. Es stimmt, Geschwister, Dankbarkeit ist ein ganz großer Schlüssel. Wenn ich immer nur FOBO, Fear of Better Option, es muss noch was Besseres geben und das, ja, dann werde ich nicht zur Dankbarkeit kommen. Aber wenn ich mit dem wenigsten dankbar bin, gibt es diese schöne Geschichte, wo ein Mann auf einer Parkbank sitzt und Gott preist, dass er das Heer der Ägypter da in diesem Meer versenkt hat. Und dann kommt der Professor und sagt: Hören Sie mal, junger Mann, so war das nicht. Das war also nur im Prinzip wie so eine kleine Pfütze. Und da hat der Wind drüber geweht und also so wie das, nein. Und dann geht der Professor weiter und dann hört er diesen Mann: Herr, ich preise dich, dass es dir gelungen ist, dieses Heer der Ägypter in einer Pfütze zu versenken. Klasse, oder? Dankbar, Geschwister, dankbar. Ich bin so dankbar, dass es euch gibt. Ich bin so dankbar, dass es Gemeinden gibt. Weil das sind Orte, wo ich weiß, da kann ich auch mal was von mir erzählen. Ohne dass gleich Fotos gemacht werden und ich bin dann im Internet der große Star. Hast du schon gehört? Nee. Die Gemeinde, Geschwister, ist die Hoffnung der Welt. Und das ist jeden Tag neu. Dein Glaube wird geprüft. Dein Glaube wird gesucht. Wir sollen laut Epheser den neuen Menschen anziehen. Gibt es einen Spruch? Verkündige das Evangelium. Wenn nötig, verwende auch Worte. Fällt mir. Ihr glaubt nicht, wie wir beobachtet werden. Und wir strahlen etwas aus und es wird registriert und es wird gewertet. Wenn das passt, Geschwister, vor allem wenn es passt, dass du dich auch mal entschuldigst, dass du mal sagst: Tut mir leid, das habe ich jetzt richtig versaut. Das kommt bei den Menschen hervorragend an, weil das kennen sie nicht. Die kennen das nicht, dass einer einsieht: Ich hab's verkackt und ich mag's anders oder ich mag's nicht mehr. Das Wort Gottes muss verkündigt werden. Das Alte praktisch muss für die Menschen neu werden. Und das ist die einzige Möglichkeit, wie sich überhaupt was verändern kann. Der Finanzbeamte hat mal gesagt, bin ich froh, dass es eine Bekehrung gibt. Warum? Ja, sagte er, ein Dönerbudenbesitzer hat sich bekehrt. Und der tut jetzt ganz exakt seine Einnahmen auflisten, so wissen wir jetzt richtig, was so ein Dönerbudenbesitzer eigentlich verdient. Und jetzt können wir das beurteilen, was uns anderweitig vorgelegt wird. Interessant, oder? Interessant. Du tust dieser Welt was Gutes, wenn sich Menschen bekehren. Wenn Menschen aufhören mit der Lüge, in die Wahrheit hineinkommen. Doch was, Geschwister. Wenn es um das Neue geht, dann müssen wir auch mal bei uns in unserem Umfeld anfangen. Es gibt da so übliche Problembereiche. Kinder, Familie, Finanzen, Alltag, Gemeinde und Sexualität. Ganz ehrlich, wie oft redet ihr darüber? Weil so diese schwierigen Punkte, die versuchen wir ja immer irgendwie zu umschiffen. Aber wenn ich das umschiff, komme ich nicht an den Punkt. Komme ich nicht dorthin, wo es gelöst wird. Wir müssen es lernen, Geschwister, wir müssen es lernen, auch mal über die Dinge zu reden. Dass die Frau dem Mann sagen darf, du sag mal, warum gibst du immer das Geld nur für dein Hobby aus? Warum machst du das? Ja? Oder dass die beiden Ehepartner einfach mal ganz offen auch über ihre Sexualität reden dürfen. Ich kann euch nur von meiner Seite sagen, das ist so segensreich. Wir sind da alle ein bisschen verkorkst, jeder hat so seine Dinge. Aber das ist so segensreich, wenn die beiden sich darüber im Klaren werden, wir sind eine Einheit, wir sind das, was Gott gesagt hat, die beiden werden ein Fleisch. Also gehört auch das dazu. Ich denke, dieses Betätigungsfeld, diese Problembereiche mit zu Hause, mit den Kindern und, da hast du für die nächsten 30 Jahre zu tun. Wenn du da anfängst, ja, meine Frau zum Beispiel, die beurteilt ihre Schwiegersöhne danach, halte ich jetzt fest, wenn zum Beispiel am Dienstag der Getränkemann kommt, dann steht der Kasten Limo im Flur. Und unsere Schwiegersöhne unterscheiden sich dadurch, dass der eine dran vorbeigeht und der andere sofort den Kasten packt und trägt dann unter den Keller. Kannst du dir vorstellen, wen sie lieber hat? Ist natürlich jetzt ungerecht, ne? Also nein, man muss ja alle erwischt haben. Aber ihr wisst, was ich meine. Wenn wir durch Gottes Wort heil werden, Geschwister, wenn wir es zulassen, dass Gott alle unsere Problembereiche auch wirklich mal anspricht, auch die, wo es nicht so schön ist. Das ist etwas, was die meisten Menschen nicht kennen. Die meisten Menschen sehnen sich danach. Mein nächster Punkt. Wenn wir uns aufmachen, das Neue wirklich anzugehen, dann tut Gott seinen Teil dazu. Bin ich wieder bei Josef. Ja, der Josef, das war ganz schön hart für den Jungen. Erst zu dem Potiphar, dann wieder Gefängnis und dann endlich, und dann kommen seine Brüder. Die hat er natürlich erst mal ein bisschen auf die Schippe genommen, verstehe ich auch. Der hätte auch sagen können, mein Leben ist vorbei. Keinen Sinn, ich werde depressiv, ich mag nicht mehr, ich stürze mich in den Nil. Das heißt hier, Gott hat alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Sagt der Josef. Wow! Das Böse, das geplant ist in deinem Leben von irgendjemand, das hat Gott gut gemacht. Diese Wahrheit müssen wir uns verinnerlichen. Gott will, dass das gut wird. Da hat jemand gedacht, dem haue ich jetzt richtig eine rein. Und Gott sagt, nee, ich habe da einen ganz anderen Plan mit dir. Ich weiß nicht, ob du die Autorin Nancy Nagel kennst, oder Nagel. Die schreibt also hauptsächlich für Frauen. Und das schreibt sie, lebe dein Leben auf eine Weise, dass wenn deine Füße morgens den Boden berühren, der Teufel zusammenzuckt und sagt, oh nein, sie ist wach.
Toll, oder?
Gerhard, oh nein, der ist wach. Oh nein. Die Israeliten, die sollten in das verheißene Land. Haben sie Kundschaft, ihr kennt die Geschichte. Zwei waren dafür, die gesagt haben, wow, guckt euch an, alles prima. Die anderen haben gesagt, da sind Riesen drin und die, ach, die machen uns klein. Und dann, was mussten sie machen, 40 Jahre lang mehr oder weniger auf der Stelle rumtrampeln. Dann kommt eine neue Generation. Und interessanterweise, als Josua dieses Volk reingeführt hat, die erste Stadt, wo sie waren, heißt, wie ist die erste Stadt? Jericho, danke, Herr Bruder. Da gehen sie ausgerechnet, das muss man eigentlich auch schon verkraften, zu einer Prostituierten. Gut, und was sagt diese? Ey Leute, die hier, die haben einen solchen Schiss vor euch, das glaubt ihr gar nicht. Die wissen, dass euer Gott allmächtig ist. Hat sich komplett geändert, oder? Ich hoffe nicht, Geschwister, dass wir eine ganze Generation brauchen, um das zu begreifen. Die haben es vor Augen gesehen, was da für Gurken dort waren oder für Weintrauben. Boah, jetzt bei jedem Gärtnerwettbewerb gewonnen. Aber nee, da waren ja die Riesen, da waren Gerhard und seine, die alle noch ein wenig größer. Ne? Und wir waren klein in seinen Augen. Ja. Nee, Geschwister. Gott hat eine ganz andere Sichtweise. Wenn du früh aufstehst, sagt der Teufel, oh nein, jetzt ist er wach, jetzt ist sie wach. Gut. Komm zum Schluss. Die zweite Bibelstelle, die was ganz anderes bedeutet, der auf dem Thron saß, sagte, sieh doch, ich mache alles neu und mich fordere auf, schreib auf, was ich dir sage, alles ist zuverlässig und wahr. Dieses griechische Wort, das hier für neu steht, steht nur ein einziges Mal im Neuen Testament und zwar hier. Es hat nichts mit dem Neu zu tun, was wir vorhin gesehen haben. Das heißt, übersetzt, das ist das absolut Neue. Das ist durch nichts zu toppen. Und die Bibel spricht hier vom neuen Jerusalem. Geschwister, es ist eine Wahrheit, aber die müssen wir verinnerlichen. Gott wird diese Welt, so wie sie ist, zusammenrollen wie ein Kleid. Also ich entschuldige, wenn ich das sage, selbst deine 5 Kilo Goldprallen, wo du hast, oder dein Schmuck, oder ich weiß nicht, was du sammelst, Modellautos, oder frag mich nicht, wird Gott eines Tages einfach zusammenrollen wie ein Kleid. Warum? Weil es mit dieser Welt nicht anders gehen kann. Schau dich doch um. Kennst du irgendjemand, der eine Lösung für die jetzige Weltlage hätte? Also ein Politiker, ich meine jetzt nicht Gott, Gott könnte es lösen. Aber irgendein Politiker, der irgendeine Vision hat, wie er das hinkriegen könnte. Geschwister, diese Welt ist so durchzogen von Sünde, so durchzogen von Brutalität, von Verbrechen. Und so viel ist schon kaputt gemacht. Dass Gott sagt, das hat keinen Sinn mehr, ich kann damit nichts mehr anfangen. Ich muss alles komplett neu machen. Und jetzt sind wir bei uns. Da gehen wir hin, Geschwister. Das ist für uns vorbereitet. Da drin haben wir schon eine Wohnung. Versuch mal in Berlin eine Wohnung zu kriegen. In der goldenen Stadt ist es schon reserviert. Es ist fantastisch. Gott hat für seine Kinder das Beste vorbereitet. Klar lesen wir, dass da Mauern aus purem Gold sind und das Gold ist so geläutet, dass es durchsichtig ist. Ey, entschuldige, glaubst du, dass das da noch wichtig sein wird? Hier vielleicht. Ja? Ist mal einer zum Pastor gekommen und hat gesagt, Herr Pastor, ich habe ja wegen Gold auf der hohen Kante und kann ich das eigentlich da mitten übernehmen? Dann sagte der Pastor, du, wo du hingehst, schmilzt du sowieso. Wo du hingehst, schmilzt du sowieso. Also wie kann man sowas? Das ist doch, boah. Tut mir leid, es ist eine Wahrheit, Geschwister. Vielleicht sollten wir unser Leben auch daraufhin mal überdenken, was uns so wichtig ist, was wir so alles sammeln und auf was wir alles so aufpassen müssen, was alles so genau eingestellt werden muss. Wird alles nicht mehr sein. Komplett neu. Aber das Wichtige, wir sind bei Gott. Gottes Wohnung bei den Menschen. Frag mal einen der Politiker, ob der in seinem Rentenalter gern mit dir zusammen sein möchte oder mit den Leuten. Die meisten, die ziehen sich komplett zurück. Kannst du mal in die Uckermark gehen, unsere Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, sagst, wie schaut's denn aus? Wollen wir nicht unser Alter miteinander verbringen? Ja? Gott macht Wohnung bei den Menschen, Geschwister. Das ist sensationell. Das Zentrum dieser goldenen Stadt ist der Thronsaal. Das Lamm ist da, Christus ist da. Und weißt du, was für mich das Schönste ist? Es wird Gerechtigkeit drin wohnen. Kein Leid, ich bin bloß meiner ganzen Baustelle am Körper betrachtet. Kein Geschrei, ja. Kein Schmerz. Alles ist vergangen. Und was auch toll sein wird, es wird uns dort mit Sicherheit nicht langweilig werden. Ehrlich. Mein Bub wollte unbedingt, dass wir jetzt in Avatar 3 reingehen. Langweilig, also könnt ihr euch sparen. Das ist nichts anderes als der erste oder zweite Teil. Im Himmel wird es nicht so sein. Im Himmel wird jeder Tag irgendwie neu sein. In der Gegenwart Gottes wird uns das nie langweilig werden. Geschwister, behaltet dieses Ziel im Hinterkopf. Ich mache alles neu. Und es wird sich nächstes Jahr auch nicht ändern. Auch wenn die Regierung sich bei uns ändert oder wer weiß was. Das wird sich nicht ändern. Das hat Gott vorbereitet. Und deswegen gibt es auch Gemeinde, dass solche Wahrheiten unter die Leute gebracht werden. In diese Stadt wird nie etwas Unreines hineinkommen. Wer immer wieder tut, was Gott verabscheut, wer vom Lügen bestimmt wird, wird niemals dort hineinkommen, sondern nur, wer im Lebensbuch des Lammes eingetragen wird. Damit kannst du übrigens eigentlich alles beurteilen, was heute läuft. Wer vom Lügen bestimmt ist, wer im Buch des Lammes eingetragen ist, Gott wird es beurteilen. Aber vielleicht, wenn es dir hilft, die eine oder andere Person der Weltöffentlichkeit da mal drunter zu sehen. Siehe, ich mache alles neu, Geschwister. Und ehrlich, ich freue mich auf euch. Ich freue mich, wenn da oben Sektion Kulmbach-Kronach, egal wie die heißt, egal welche Rechtsform, wir sind zusammen. Fasst Mut. Gott segne euch. Amen.